Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Streitpunkte. Das ist das Diskussionsformat der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Andreas Schweiger. Ich leite die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung. Heute zu Gast ist bei uns Herr Marc Knackstedt. Herr Knackstedt, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie sind Vorstandsvorsitzender der öffentlichen Versicherung Braunschweig. Und wir unterhalten uns heute nicht über Hochwasserschäden oder Kfz-Schäden, sondern im Vorgespräch sagten Sie, dass Sie die Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland oder der gesamten Gesellschaft in Deutschland, aber auch speziell die Situation in unserer Region Sorge macht. Was sind denn da die Auslöser, Herr Knackstedt?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir uns hier austauschen können. Wie viele andere auch, mache ich mir natürlich Gedanken, okay, wie wird es hier weitergehen? Ich komme gebürtig aus der Region. Insofern habe ich auch ein privates Interesse, wie wird es sich entwickeln. Und das, was wir zum einen natürlich bei uns im Unternehmen feststellen, aber was ich auch bei vielen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen wahrnehme, ist in der Tat so diese Fragestellung Globalisierung, Digitalisierung, wo führt uns das hin? Was macht das mit dem Begriff Region an der Stelle? Lässt sich Region wirtschaftlich eigentlich noch abgrenzen? Und dann das Thema, was ich Fachkräftemangel, was braucht es vielleicht, um den Anschluss nicht zu verlieren, nämlich im Wettbewerb, mit denen wir uns messen müssen, ob wir nun wollen oder nicht, versus die nachwachsende Generation, was hat sie eigentlich für Ziele, wo will sie hin und kriegen wir diese Themen eigentlich gut genug in Einklang? Ne? Und ich glaube, da hat sich in den letzten Generationen einiges geändert und die Frage ist, sind wir dafür ganz gut aufgestellt, dass wir auch nach vorne, ich glaube nicht heute, nicht morgen, aber für übermorgen die richtigen Entscheidungen treffen.
Wie beschreiben Sie diese Veränderungen, von denen Sie gerade berichten, in den jüngeren Generationen?
Ich glaube, dass, wenn ich an meine Eltern denke, wenn ich überlege, wie ich selbst aufgewachsen bin, klassische Nachkriegsgeneration, dieses Thema, es soll dir mal besser gehen und viel arbeiten, um halt sozial aufzusteigen oder sich zu entwickeln, glaube ich, ist es für junge Menschen, die jetzt oder die Z-Generation, wenn die am Ende der 90er, Anfang der 2000er geboren sind, ist einfach ein völlig anderes Wohlstandsverständnis da, auch völlig nachvollziehbar, weil die jungen Menschen einfach da aufgewachsen sind. Und die spannende Frage ist, was ist da ein Hunger? Wofür mache ich das eigentlich? Mache ich es sozusagen, um sozial aufzusteigen oder mache ich es, um Wohlstand beispielsweise nicht zu verlieren? Die Frage ist jetzt, wenn man aus der Unternehmerperspektive denkt, dann gibt es durchaus den einen oder anderen Kollegen, der sagt, nee, wir brauchen gerade jetzt die Menschen, die Extrameile gehen. Und jetzt ist die spannende, diese sogenannte Extrameile, jetzt die spannende Frage, okay, lässt sich das in Einklang bringen? Wenn man gerade gestern Abend war ja der IHK Neujahrsempfang, da war auch eine Einspielung einer jungen Dame, die dann sagte, naja, ich musste irgendwie für meinen dualen Ausbildungsweg lernen und dann muss ich auch noch 8 Stunden arbeiten. Also, und lernen soll ich für die Klausur noch, wie mache ich das denn mit meiner Freizeit? Ist eine völlig menschlich legitime Frage. Die Frage ist nur, die Welt, die da draußen im Wettbewerb ist, der wir uns nicht entziehen können, reicht es dafür für uns hier in der Region oder für Deutschland im internationalen Vergleich oder reicht es nicht? Und das irgendwie in den Ausgleich zu bringen, das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung, vor der wir aktuell alle stehen.
Jetzt sagten Sie ja, die Bereitschaft, die letzte Meile zu gehen, das höre ich so raus, die stellen Sie oft nicht fest, immer kann man ja nicht sagen. Ist das so, ja, dass Sie den Eindruck haben, da fehlt so der Zug?
Also ich glaube, mit diesen Extremen immer oder nie, glaube ich sowieso nicht dran. Ich glaube, je älter man wird, stellt man fest, die Welt ist weder weiß noch schwarz, sondern eher grau. Also ich kann am besten bei uns im Zweifel reden, da gibt es auch ein paar ganz tolle junge Menschen, wo man merkt, super, die haben den Gestaltungswillen, die wollen. Insofern würde ich das nicht für eine ganze Generation sagen. Ich glaube aber einfach, vielleicht auch menschlich nachvollziehbar aus dem, wie man aufgewachsen ist, war es, glaube ich, in der Zeit, in der ich in dem Alter war, eine andere Thematik. Es war selbstverständlicher, dass man gesagt hat, okay, ich stelle mich in den Dienst der Sache und natürlich bleibe ich da länger. Und ich nehme wahr, dass es mehr Diskussionen dazu gibt, auch sag mal, so eine gewisse Anspruchsinflation, wo ganz viele Sachen als selbstverständlich hingestellt werden. Ne, also Frieden ist selbstverständlich, Freiheit ist selbstverständlich und Benefits von Firmen sind selbstverständlich. Und
so Wohlstand weiter. An sich ist selbstverständlich.
Absolut. Man muss ja auch fair sein, wenn man so aufgewachsen ist und viel Wohlstand auch erlebt hat, dann hat man, glaube ich, den Level, den man kennengelernt hat. Und natürlich möchte davon erstmal niemand weg. Die Frage ist, können wir diesen Wohlstand erhalten, jetzt um das Bild abzurunden, ohne Extrameile. Wo man gerade sieht, wenn man an hungrige Nationen, weiß ich, in Fernost denkt, was da passiert, dann ist einfach die spannende Frage, können wir uns davon abkoppeln, also in der digitalen Welt einen Zaun ziehen, wird schwer möglich sein. Und was bleibt dann für uns sozusagen, wenn wir jetzt Anschlüsse an bestimmte Themen verlieren?
Ja. Jetzt müssen wir nochmal darüber sprechen, die Generation, also um das zu verstehen, Sie haben das ja eben selber gesagt, wie sie aufgewachsen ist. Und Sie haben auch den IHK-Empfang erwähnt. Ich kann mich erinnern an den damaligen IHK-Präsidenten Helmut Streif, der beim Neujahrsempfang vor Corona sagte, wir haben hier 10 Jahre Aufschwung. Das ist absolut ungewöhnlich und wir müssen uns darauf einstellen, dass die Zeiten härter werden. Was ich damit sagen will, ist, dass ja die jüngere Generation das eigentlich gar nicht anders kennt, als dass es immer nur bergauf geht und jetzt muss sie mit einer neuen Situation klarkommen. Das hat vielleicht auch noch nicht jeder verstanden, dass die Zeiten herausfordernder werden. Die Frage ist ja, und ich stimme Ihnen dazu, also ohne letzte Meile wird es nicht gehen, die brauchen wir, der Wettbewerb wird härter, die Welt sortiert sich neu geopolitisch, es kommen in vielen Branchen ganz neue Player auf den Markt und so weiter. Wie lege ich den Hebel um? Also brauchen wir noch einen höheren Leidensdruck sozusagen, einen größeren Schmerz, um das zu erkennen? Oder haben Sie da den Eindruck, dass sich schon was verändert?
Also das ist so ein bisschen meine Angst, weswegen ich das im Vorgespräch so gesagt habe, da mache ich mir Sorgen. So gefühlt, ich habe da nicht die perfekte Antwort für, gefühlt würde ich sagen, ich glaube, der Leidensdruck ist nicht hoch genug. Die spannende Frage ist, braucht es aber erst echt eine schwere Krise, damit sich was verändert? Ich glaube, es gibt ja viele, die das mittlerweile sagen. Weiß ich nicht, ob es so sein muss. Ich glaube, es ist einfach schwierig, jetzt mal egal von welcher Generation, wenn man eine bestimmte Veränderung jetzt nicht spürt. Weil dann reden ja, sag mal, Menschen, Vorstände, so wie ich, dann reden wir natürlich davon, dass das, was da vorne kommt, Achtung, dann müssen wir uns darauf vorbereiten. Aber wenn das noch nicht spürbar ist, dann ist es, glaube ich, für jeden Menschen schwer, okay, ich muss jetzt was tun, damit es übermorgen, damit es sich dann sozusagen verbessert. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit in der Kommunikation, die da ist. Und ich glaube, das andere ist auch, passt eigentlich, wie Führung definiert ist, passt das eigentlich noch sozusagen an diese Generation, wie sie aufgewachsen ist und wo sie möglicherweise hin will. Also ich will gar nicht in dieses Thema kommen. Also alles, was Generation Z ist, die sind alle faul, die wollen nicht leisten.
Nein, das wäre auch...
Das stimmt auch so nicht.
Stimmt nicht und wäre auch unfair.
Genau, und deswegen glaube ich es aber, haben wir den richtigen Link gefunden, dass an die veränderten Sozialisierung und veränderten Ziele, die die Menschen jetzt haben, kriegen wir das in Einklang mit dem, was notwendig sein muss. Wenn man das Bild jetzt groß macht, am Ende, ich glaube, haben nicht wenige Minister in letzter Zeit auch gesagt, das Thema Produktivitätswachstum, was wir alle brauchen, stagniert oder ist teilweise rückläufig. Und wo soll Wohlstand am Ende herkommen? Wenn auch immer mehr die andere Diskussion läuft, ich möchte mehr davon haben, ich möchte, dass umverteilt wird. Also der Kuchen, wenn der Kuchen nicht größer wird, dann wird es schwer, sozusagen, wenn alle noch mehr Stücke wollen. Und das ist ein bisschen meine Sorge, die es sozusagen vielleicht dazu, die mich da antreibt. Auf die Region bezogen ist natürlich bei uns nochmal das Thema eine große Abhängigkeit von energieintensiver Industrie, also VW und Salzgitter sind natürlich ganz, ganz wichtige Unternehmen hier in der Region.
Und beide mitten in der Transformation?
Beide mitten in der Transformation. Das ist genau, was Sie sagen, ist ein Riesenthema, die ganz viel mit der Kultur, mit den Menschen macht, die natürlich ganz viel wirtschaftspolitisch macht und Also als Strategieentwickler, was ich mal gelernt habe, würde man sagen, in der Tat, wir müssten die Region weiter aufstellen, dass man zumindest diese Abhängigkeit, insbesondere von VW, ein Stück weit ausgleichen muss, weil es geht ja nicht nur um VW per se, darum die ganze Zulieferindustrie, die auch noch hier hängt, das ist halt ein Riesenthema für die komplette Region. Das ist vielleicht das Spezifische nochmal für unsere Region, aber der Befund, passen die Themen, wie wir uns nach vorne entwickeln müssen, um wettbewerbsfähig zu sein und mit welcher Haltung wachsen wir gerade hier auf und wie entwickelt sich die Gesellschaft bei uns, passt das halt so gut zusammen, dass Deutschland den Rang, den es da weltweit hat, auch halten kann. Das ist, glaube ich, die schwierige Frage.
Wie kriegen wir denn den Hebel umgelegt? Also Sie haben eben schon gesagt, wir müssen über die Art der Führung nachdenken. Da wäre meine Frage, in welche Richtung müsste es gehen? Und die zweite Frage ist, die sich mir aufdrängt, dass die jüngere Generation ja auch beansprucht, eigenverantwortlich zu entscheiden, was ihr gutes Recht ist. Aber ist denn diese Bereitschaft da, sozusagen dann entsprechend auch zu handeln?
Also ich glaube, ein Riesenthema ist die Kommunikation, weil also sowohl Deutschland als auch unsere Region, als auch das Unternehmen oder unser Unternehmen, wir stehen vorm starken Wandel. Und ich glaube, das Erste ist, den Menschen transparent zu sagen, wo im Zweifel die Probleme sind, immer wieder versuchen zu erklären, was die Herausforderung ist, also dieses Warum zu erklären. Und dann sehr stark, glaube ich, operativ an dem Wie zu arbeiten, also wie arbeitet man. Und weil das ist, glaube ich, das, was sozusagen in dem Change ganz stark sein wird. Wir für uns versuchen das in der Tat sehr, sehr transparent eigentlich zu kommunizieren, immer wieder zu sagen, okay, da stehen wir. Das ist wichtig, damit wir weitere 270 Jahre Tradition noch vor uns haben, die wir noch bauen können, weil einfach die Veränderungsgeschwindigkeit draußen, die ist einfach dramatisch schneller geworden. Als ich vor 20 Jahren mal in die Bank eingetreten bin, da konnte man das ganze Geschäft in 10-Jahres-Zyklen denken und man war plus minus 5%, ja, sehr sicher. Das verändert sich, hat sich brutal verändert, verändert sich weiter. Und diese Anpassungsgeschwindigkeit, die müssen wir auch in die Firmen kriegen. Und das ist, glaube ich, eine völlig andere Haltung und Anspruch, den man an viele Menschen hat. Und da tun sich, wir haben jetzt viel über junge Menschen gesprochen, da tun sich auch die Babyboomer, die jetzt vor der Rente stehen, natürlich in Teilen auch schwer. Und ich kann auch verstehen, wenn da jemand mit 62 sagt, das alles jetzt anders machen, lass mich damit mal zufrieden. Das ist auch eher menschlich. Die Frage ist nur, wer ist in der Mitte? Wenn die einen sozusagen, also ich spinne es mal zusammen, wenn die einen die Extrameile nicht gehen wollen, die anderen wollen die Veränderung nicht mitgehen, weil sie sagen, ich gehe jetzt bald in Rente, dann wird es ein bisschen schwierig mit der Veränderung an der Stelle. Und das zu managen, ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung.
Sie nannten eben als zentralen Aspekt die Kommunikation. Da muss ich sagen, mein Eindruck ist, dass wir eigentlich als Gesellschaft verlernt haben, uns mal offen und ehrlich die Meinung zu sagen, auch mit unbequemen Wahrheiten, und das nicht bereit sind zu akzeptieren oder andersrum gesagt, also das ist meine subjektive Wahrnehmung auch in der Politik, wer es wagt, Unbequemes auszusprechen, hat die nächste Wahl verloren, sozusagen, ja. Dann fehlt uns dazu noch, das ist auch mein Eindruck, sozusagen die Resilienz, mit Unbequemen umzugehen und entsprechend das Verhalten anzupassen. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe, aber wie kriegen wir das repariert? Also denn ohne wird es ja nicht gehen. Also wenn wir uns nicht ehrlich und offen die Meinung sagen und natürlich immer in einem gewissen Rahmen und darüber auch streiten, konstruktiv streiten, da kommen wir ja nicht voran.
Das ist absolut richtig. Also ich glaube, da kann erstmal jeder für sich anfangen. Und wenn ich jetzt mal auf uns gucke, dann ist in der Tat der Punkt, was meine ich mit verändertes Führungsverhalten? Also gerade so in der Finanzdienstleistungsbranche, ich habe ja nun Asset Management kennengelernt, Banking kennengelernt, Versicherung jetzt kennengelernt, ist das traditionell sehr hierarchisch gewesen. Und wir sind gerade mit ganz vielen Formaten dabei, das aufzubrechen, weil ich glaube, wenn man mal Führung zerlegt in dieses Thema Leadership, also ich gebe auch eine Richtung vor, aber ich kommuniziere auch viel, ich versuche das Team besser zu machen, versus Management, ich organisiere Arbeit etc., dann braucht es gerade in diesen unsicheren Zeiten, diesen Transformationszeiten, deutlich mehr Leadership in Teilen. Und bei uns fängt das an, dass wir beispielsweise neue Führungskräfte anders aussuchen, dass sich die Anforderungsprofile deutlich verändert haben.
In welche Richtung?
Es geht deutlich weniger darum, dass jemand in dem Bereich, in dem er sozusagen Führung übernimmt, der beste Experte ist. Das tritt deutlich in den Hintergrund. Es geht vielmehr darum, wie ist jemand in der Lage zu kommunizieren. Wir brauchen, wenn unsere These nicht ganz völlig falsch ist, perfekte oder sehr, sehr gut ausgebildete Kommunikateure. Wir brauchen Menschen, die nahen Menschen sind, weil natürlich diese Unsicherheit ja am besten sozusagen über Vertrauen, Teilhabe erzeugt werden kann. Und wenn das nicht passiert, also dann können auch meine Vorstandskollegen und ich erzählen, was wir wollen. Wenn es nicht alle Führungskräfte mittragen, dann wird es schwierig. Deswegen haben wir bei uns in dem strukturellen Rahmen haben wir die Themen jetzt Strategie, Change, Transformation und Kulturentwicklung sind bei uns im Grunde ein Projekt geworden. Also wir haben das Thema Strategie, wo wollen wir nach vorne hin, damit die Öffentliche sich positiv entwickelt und im Wettbewerb behaupten kann, gepaart mit dem Thema, wie wollen wir es umsetzen, damit es möglichst konkret wird. Da versuchen wir auch viele Menschen direkt einzubinden in verschiedene Formate, um diese Teilhabe und vielleicht auch ein Stück Selbstverwirklichung, gerade bei jungen Menschen, zu erzielen.
Und aber auch das Nutzen von Know-how.
Absolut.
Ja,
absolut.
Also und ein bisschen Schwarmintelligenz. Die Welt wird ja immer komplexer und da kann ja ein Manager, ein Vorstand gar nicht mehr das ganze Wissen für sich beanspruchen. Da steckt ja unheimlich viel in den Mannschaften, in den jeweiligen Unternehmen.
Absolut, absolut. Und das ist genau die Idee. Also beispielsweise bei der Strategie hatten wir sowas wie Impulswerkstätten. Und wir waren sehr, sehr positiv überrascht, wie viele Mitarbeiter sich beworben haben und wollten aktiv mitmachen. Wir hatten so eine Idee einer Resonanz, die wurde verdreifacht. Und wir haben dann die Werkstätten größer gemacht. Und da kommen tolle Ideen raus. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Teil der Antwort auf die Frage, was ist sozusagen Hierarchie, so nach dem Motto, wer oben ist, der sagt auch, wo es lang geht, versus, naja, wir haben viele Ideen, wie Sie richtigerweise sagen, auch in uns, wie können wir die kanalisieren, ohne dass es völliger Wildwuchs wird, sondern es muss eine Zielrichtung am Ende haben. Und ich glaube, das sind keine Sachen, die sich widersprechen, sondern das in Einklang zu bringen, ist unsere Wahrnehmung, dass wir gerade junge, neue Menschen, die bei uns ins Unternehmen eintreten, dafür begeistern können, weil vielleicht, aufgreifend, was wir vorhin besprochen haben, vielleicht sind es gar nicht mehr so die existenziellen Aufstiegsbedürfnisse, die befriedigt werden sondern dass mehr nach Selbstverwirklichung gestrebt wird. Und da erleben wir doch schon viele Menschen, die gewissen Gestaltungswillen haben. Und ich glaube, deswegen muss Führung auch einen Raum schaffen, damit die Menschen in diesem Raum relativ frei agieren können. Und das ist vielleicht, glaube ich, auch so ein Thema, was wir in Deutschland haben. Also haben wir Raum und Rahmenbedingungen geschaffen, dass sich, Unternehmer, Mittelständler entwickeln können? Ne, ja oder nein?
Könnte das denn einer der Hebel sein, um auch nochmal, um auf das vorherige Thema einzugehen, sozusagen die Bereitschaft, die letzte Meile zu gehen, wenn ich weiß, ich habe die Chance, mich einzubringen, ich werde ernst genommen, ich kann Ideen auch verwirklichen, nicht jede natürlich, denn das ist ja gepaart, jedenfalls nach meiner Logik, mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Und das kann ja grundsätzlich nicht verkehrt sein.
Absolut, also würde ich sofort unterschreiben. Und da gibt es auch echt schöne Beispiele. Also wir haben, ich bin jetzt seit 2 Jahren in der Öffentlichkeit, seit 2,5 Jahren, da sind einige ganz, ganz tolle Leute, sozusagen so ein bisschen aus dem Schatten rausgetreten. Die haben eine tolle Entwicklung genommen und zeichnet sich in der Tat sehr, sehr dadurch aus, dass sie Verantwortung bereitwillig übernehmen und wenn man ihnen den Gestaltungsrahmen lässt, mit tollen Ideen zurückzahlen. Also ich würde in der Tat sagen, viele der positiven letzten Schritte, die wir in der ÖFI jetzt gemacht haben, sind aus der Mannschaft gekommen. Das Beste, was wir machen konnten, war, den richtigen Leuten den richtigen Raum zu geben. Und das kriegt man dann zurückgezahlt. Auch das gilt wieder nicht für jeden. Es gibt genauso gut Menschen, die haben genau diese Sorge vor der Verantwortung. Die wünschen sich im Grunde genommen eigentlich jemanden, der ihnen sagt, okay, jetzt machst du das. Und ich glaube, am Ende sind Unternehmen auch immer so ein gesellschaftlicher Spiegel. Wir werden immer von allem etwas haben.
Und, na klar, natürlich.
Und da irgendwie ich glaube immer noch dran, wenn ich die Interessen der Menschen mit den Interessen der Firma bestmöglich irgendwie in Einklang kriege. Mhm. Dann kommt das beste Ergebnis raus. Mhm. Die Frage ist immer, ob es auch dafür genau diesen Job gibt. Mhm. Na, das ist eine spannende Frage. Ja, und da sind wir auch gerade dabei, natürlich unsere Erfahrung zu machen. Aber die ersten Erfahrungen jetzt mit, wir haben jetzt doch ein paar neue Leute dazu bekommen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm. Was uns da ein bisschen hilft, ehrlicherweise, ist, auch was Sie sagten, alle Menschen kannten nur das Bergauf und Startups waren so alle.
Die Jüngeren zumindest.
Genau, ne? Genau. Und die waren natürlich so fancy, das Startup-Thema. Jetzt hat man festgestellt, dass es viele auch Insolvenzen gab. Ich glaube, das hilft Traditionsunternehmen wie uns in Teilen auch. Wir haben alle Azubi-Stellen besetzt bekommen. Wir haben auch massiv die Stellenanzahl erhöht, um den demografischen Wandel halt aktiv dem zu begegnen, aber frühzeitig zu begegnen, nicht erst wenn die Menschen, die 40 Jahre Erfahrung haben, eine Woche haben für die Übergabe, sondern wir versuchen das je nach Level dessen, was an Wissen übergeben werden muss, 1 bis 3 Jahre vorher schon zu erzielen. Und bin da unseren Eigentümern recht dankbar, ist ja auch kein freischaffendes Künstlertum, dass wir ein Stück weit diese Freiheit haben. Es hat ja mit Investitionen zu tun in die Zukunft. Ich glaube, die zahlt sich langfristig aber aus. Damit genau diese Themen, da wächst ein Team wieder zusammen, da kommen neue Menschen rein, die sollen Teil der Gemeinschaft werden und die bringen sich mit neuen Ideen ein. Weil ich würde in der Tat sagen, genau was Sie richtigerweise erwähnten, weder ein Vorstand hat das Wissen für sich gepachtet, noch ist es ein Team auf einem Feld. Also wir versuchen immer mehr interdisziplinär zu arbeiten, um die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, weil wir uns immer weniger auf Erfahrungswissen verlassen können.
Ja, natürlich. Es gibt ja immer mehr Verschränkungen unterschiedlichster Fachbereiche sozusagen, ja, und Disziplinen. Ja.
Genau.
Herr Knackstedt, Sie haben eben schon erwähnt, die Abhängigkeit unserer Region, der Region 38, von zwei großen Playern, Volkswagen Salzgitter AG. Das hat ja Licht und Schatten. In wirtschaftlich sehr guten Zeiten profitieren wir alle davon. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann machen wir uns alle Sorge. Wie könnte man denn nach Ihrem Verständnis da mehr Balance reinbringen? Ist das der Mittelstand? Wäre das wünschenswert, wenn wir mehr Mittelständler oder wenn sich die Mittelständler, wenn die mehr Selbstbewusstsein hätten, um noch mehr in die Öffentlichkeit zu treten?
Ach, ich kenne. Das weiß ich gar nicht. Also ich kenne viele Mittelständler hier, die sind sehr selbstbewusst und was ganz toll ist, was für die Region ganz toll ist, die sind ganz bewusst hier, weil sie sich der Region verbunden fühlen und die wollen auch gestalten. Die Frage ist in der Tat, welchen Gestaltungsrahmen hat man eigentlich? Ne? Und ich glaube sozusagen, auch da wird es immer darum gehen, das Zusammenspiel Politik und Wirtschaft, was können wir wirklich wie gestalten bei all den Herausforderungen, die das politische System sozusagen über den Föderalismus, über was macht der Bund, was machen die Länder, was machen die Kommunen vor Ort, ist das, glaube ich, eine schwierige Geschichte. Da gibt es ja viele Gespräche, auch, weiß ich, wenn wir hier mit dem Oberbürgermeister von Braunschweig sprechen, auch da, was kannst du wirklich bewegen und an welchen bürokratischen Themen ist auch er gebunden, kannst dich völlig frei entscheiden. Also Gestaltungswille gibt es da genug. Ich bin Fan von Mittelständlern, weil ich einfach glaube, ein familiengeführtes und inhabergeführtes mittelständisches Institut kann deutlich strategisch freier arbeiten, als es vielleicht auch Herr Blume bei VW könnte. Da gibt es eine Börsennotierung, da gibt es Aufsichtsräte, da gibt es 5 Jahresfristen in den Verträgen. Das alles muss man mit bedenken an der Stelle.
Natürlich.
Und mittelständisches Unternehmen, was oder ein Eigentümer, der bei seinem Unternehmen feststellt, uns läuft der Markt komplett weg, der trifft gleich eine Entscheidung, wir müssen jetzt, obwohl es eine Familiendynastie gibt, müssen wir das Unternehmen völlig umstrukturieren. Wenn das jetzt jemand, wenn Herr Blume das jetzt sagen würde, keine Ahnung, wir machen jetzt gar keine Autos mehr, sondern wir machen was ganz anderes, bin mir nicht sicher, wie weit er damit kommen würde. Das heißt also, auch der Handlungsrahmen ist, glaube ich, ein anderer. Ich glaube, das Thema ist, haben wir gute Rahmenbedingungen dafür, dass, wir lesen es ständig wieder, das Thema Unternehmensnachfolgen, dass Menschen es attraktiv finden, unternehmerisch zu arbeiten, Punkt 1. Das zweite ist, wie kriegen wir es eigentlich hin? Auch gestern, ich glaube, Herr Weil hat es gestern auch gesagt, Forschungsregion, eine der besten in Europa, gelingt es uns daraus eigentlich in wirtschaftliches Kapital zu schlagen? Also wie kriegen wir es, glaube ich, noch besser hin, das Thema Startups und Ausgründungen hier in dieser Region ja bestmöglich zu betreuen, damit einfach junge Unternehmen, vielleicht neues VW irgendwann in einer ganz anderen Industrie nachwachsen kann. Mhm. Und natürlich hat das auch mit Geldthemen zu tun. Mhm. Und da geht es um Rahmenbedingungen, wo, glaube ich, Herr Lindner überlegt ja auch, wie kann man bestimmte Mittel zugänglich machen, damit Startups oder Venture Capital gefördert wird. Mhm. Ich glaube, das muss man halt breit denken, weil, also wenn ich als Versicherung denke, wir sammeln auch viele Kapitalien ein, aber wir haben auch zum Teil, auch aus gutem Grund zum Teil, sehr strikte Anlagerichtlinien, wo wir nicht einfach jetzt das Geld unserer Versicherten in Venture Capitals sozusagen die Pleite gehen können, investieren dürfen. Da wird es ein Zusammenspiel brauchen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass wenn man das Geld dort anliegen darf, dass wir irgendwie wissen, wie sieht der Sicherheitsausgleich aus, wenn dann wirklich eine Firma pleite geht. Aber ich glaube, das sind so die beiden Hebel, dass das, was schon hier ist, was gesund ist, erhalten bleibt. Und dass das, was neu dazu wächst, idealerweise das Wachstumskapital kriegt.
Jetzt gibt es ja auf unterschiedlichen Ebenen in unserer Region auch Bestrebungen, das Miteinander, das wirtschaftliche Miteinander zu fördern. Also Allianz für die Region zum Beispiel. Reicht Ihnen das oder braucht es da mehr Power?
Ja, jetzt kommt der Wünsch-dir-was-Zettel. Da würde ich mir in der Tat mehr Bündelung wünschen. Also ich glaube, es ist ja auch sehr auf Mobilität ausgelegt. Mhm. Ne? Das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil es einfach ein ganz wichtiger Faktor für unsere Region ist. Ich würde mir manchmal mehr Breite wünschen an der Stelle. Also vielleicht auch genau aus dem mehr gleichen.
Auffächerung.
Ja, genau aus dem gleichen Grund, weil davon haben wir ganz viel. Mhm. Wenn man jetzt auf so eine Anlagepolitik denken würde, würde man sagen, leg nicht alles in einen Korb, sondern versuch's breiter zu diversifizieren. Mhm. Weil man nicht unterschätzen darf, was abgesehen von VW selbst, was an Zulieferbetrieben, an Kundenthemen in der Region damit noch vernetzt ist. Mhm. Wir haben irgendwann mal, glaube ich, in der Bank eine Studie uns angeguckt. Da war es, glaube ich, ungefähr 60% der kompletten Wirtschaftsleistung hängt mittelbar oder unmittelbar an so einem großen Player. Mhm. Und genau wie Sie vorhin richtigerweise sagten, der selbst in einem strategisch-strukturellen Umbruch ist, das hat natürlich Chancen und Risiken, wie immer im Leben. Und da wäre ein bisschen mehr Breite vielleicht ganz gut. Das andere, was ich mir natürlich wünschen würde, wäre hier und da das Bündeln der Kräfte etwas mehr. Das Bündeln der Kräfte etwas mehr.
Also mehr interkommunale Zusammenarbeit auch in der Region?
Ja, weil ich glaube, wenn es darum geht, also wir haben als Region einen Wettbewerb mit anderen Regionen in Deutschland. Mhm. Ne, also wie finden wir da statt? Was macht uns attraktiv? Ne, und das Thema ist, wenn alle knappe Mittel haben, und das geht natürlich vielen Landräten, Oberbürgermeistern etc. auch so, da muss man in der Tat bei allen sozusagen Themen, die jeder für sich lösen muss, würde ich mir natürlich als Unternehmer wünschen, bündelt mehr Kräfte, damit wir sozusagen an bestimmten Stellen schlagkräftiger werden. Weil sonst wird es halt schwer werden, glaube ich.
Planungssicherheit braucht es natürlich auch, trotz der unruhigen Zeiten. Ich hatte das Jüngste erst, das Thema, dass ja durch die Haushaltssperre im vergangenen Jahr, Bundeshaushalt, hier die Batterieforschung brutal getroffen wurde an der TU. Das ist natürlich auch sehr kontraproduktiv.
Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen wahrscheinlich die Frage, die wir in Deutschland insgesamt beantworten müssen. Also wo wollen wir eigentlich genau hin? Auf welche Themen werden wir setzen? Und wo setzen wir den Fokus dann eigentlich in der Priorisierung der Mittel? Ich glaube, das wird so ähnlich sein. Also das ist auch bei der Koalition, glaube ich, nichts anderes als bei Unternehmen. Wenn ich bei uns gucke, dann ist es vielleicht, sagen wir mal, unser Budget, aber auch meistens sind es IT-Ressourcen. Und wir haben auch immer die gleiche Diskussion, dass wir nie genug haben, um alle die Ideen, die wir hätten, eigentlich umzusetzen. Es bleibt also ein Priorisierungsthema und es bleibt immer das Thema, okay, was bringt dich am meisten weiter? Was hat den höchsten Output? Mhm. Was ist strategisch sinnvoll? Und ich glaube, letztendlich muss man das auch für Deutschland entscheiden. Mhm. Und was vielleicht zu dem passt, was Sie sagen, sagen wir uns ehrlich die Meinung. Ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört dazu, man wird es nicht allen recht machen können.
Nein, aber das liegt ja in der Natur der Sache.
Exakt, genau. Ja. Und das auch mal offen auszusprechen, das ist vielleicht so, das ist halt der Change, der ansteht. Und das ist, glaube ich, in einem Unternehmen auch nichts anderes. Auch wir diskutieren, dass wir bewegen bei uns natürlich viel die unterschiedlichen Argumente. Und auch da ist natürlich das Thema, wir können es nicht allen recht machen. Ich glaube, wir können es so gut als möglich versuchen zu erklären, was die Idee ist. Ich glaube, da haben Menschen auch ein Recht drauf zu verstehen. Das haben die sich nicht einfach mal so ausgedacht, sondern da gibt es eine Idee dahinter. Aber alles basisdemokratisch, wenn ich jede Entscheidung von uns basisdemokratisch diskutieren müsste, dann wird es keine Entscheidung mehr geben. Und das ist die Schwierigkeit an der Stelle.
Erleben wir ja zum Teil schon, so bei diversen Infrastrukturprojekten und so weiter.
Klar.
Dass wir da auf der Stelle treten.
Klar.
Ja.
Und auch da wieder, ich glaube, Maß und Mitte ist so das Thema. Also keiner will, glaube ich, chinesische Verhältnisse, weiß ich, oder Enteignung oder weiß ich was, in solchen Regimen leben. Auf der anderen Seite, also ich sag mal im Extremum, alles mit 85 Millionen Menschen einzeln abzustimmen, wird auch nicht gehen. Und dazu muss, ich glaube, dazwischen muss es einen guten Weg geben, der uns Wettbewerbsfähigkeit erhält, ohne, sag mal, viele Grundwerte, für die lange gekämpft wurde, ich glaube, auf die wir sehr stolz sein dürfen und wo es total schön ist, dass wir in einer solchen Welt, ich habe selbst Kinder, ich bin total froh, dass meine Kinder in einer solchen Welt aufwachsen dürfen. Die Frage ist nur, wenn wir diese Geschwindigkeit nicht hinkriegen, aber alles um uns herum hat diese Geschwindigkeit, dann werden wir irgendwie einen Weg für uns auch finden müssen, wie wir da Schritt halten, weil sonst kann man ja buchen, dass der Wohlstand weniger werden wird und dann werden es andere Probleme. Und ich glaube, das ist das Thema, was ganz wichtig ist für die nachfolgenden Generationen.
Ich glaube, dass es der zentrale Punkt ist. Also natürlich wollen wir keine chinesischen Verhältnisse und wir wollen auch nicht wie die Chinesen 320 Tage im Jahr arbeiten und wollen ja den ganzen Komfort, den wir haben, nach Möglichkeit schützen. Deshalb müssen wir Antworten finden, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen. Und das kann nicht immer bequem sein.
Genau.
Ja.
Genau. Und ich glaube, am Ende, trotz der ganzen Technologie, weil jetzt auch wir diskutieren natürlich bei uns das Thema Einsatz von neuen Technologien, von KI etc., um Produktivität zu steigern. Das ist auch ein Punkt, aber Digitalisierung ist ja auch mehr als nur die Technik. Das ist also eine andere Denkweise.
Ja, klar.
Und das Thema ist in der Tat ganz spannend. Also ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, wir sind in so einer Zwischenzeit, wo wieder eine digitale Revolution sozusagen angetreten ist und in dieser Zwischenzeit bis die Effekte sich wirklich auswirken. Und ich glaube, das hat einfach viel Unsicherheit, ist da inhärent schon vorhanden. Deswegen lande ich wieder bei dem Thema, ich glaube, Kommunikation ist extrem wichtig, sei es nun für einen Bundeskanzler, sei es für einen Oberbürgermeister, genauso wie für uns als Unternehmenslenker. Und die Idee ist einfach, das haben wir jetzt auch mit unseren Trägern besprochen, die Idee ist, wir möchten mehr begeisterte Menschen noch haben. Wir möchten den Anteil der Begeisterten für diese Themen erhöhen, weil die Hoffnung natürlich ist, zündest du einen an, die zünden sich weiter an, dass immer mehr Menschen auf den Zug aufspringen. Weil ich glaube, trotz aller KI, trotz aller Technologie und so weiter, es wird ganz, ganz lange, wird der Mensch noch einen Unterschied machen. Ich finde das auch so gut so. Und das wollen wir in der Öffentlichen auch so lassen, weil wir einfach sagen, wir wollen hier nah an den Menschen der Region sein. Also für uns hat Region einen echten Wert. Wir sind hier verhaftet. Das ist vielleicht für uns auch etwas einfacher als für einen Global Player wie VW, ne, weil unser Geschäftsgebiet auch hier ist. Und aber wir wollen das auch ganz bewusst jetzt zum Beispiel in einer Image-Kampagne, die wir jetzt nochmal neu machen, geht es auch ganz bewusst um regionales Engagement. Es geht ganz bewusst sozusagen, dass es ein Teil der Unternehmens-DNA ist, auch was zurückzugeben, auch diese Identität zu stärken. Also warum ist das eine tolle Region eigentlich? Und es gibt hier viel, viel wirklich Lebenswertes, viel, viel Positives. Und das ein Stück weit auch mit dem Unternehmenszweck zu verknüpfen, das ist auch eine der Themen, wo wir natürlich hoffen, dass es in die Region wirkt, aber natürlich die Botschaft gleichermaßen nach innen wirkt. Dass Menschen sich identifizieren mit einem Thema. Weil man muss auch fair sein, wenn ich an meine Kindheit denke und jetzt überlege, wie meine Kinder aufgewachsen sind, was für Opportunitäten auf dem Tisch liegen. Also als wir so jung waren, da gab es bestimmte Themen nicht, da musstest du dir darüber keine Gedanken machen. Jetzt ist ja auch ein Overflow an Möglichkeiten, was man ja auch sieht bei dem Thema, also bei uns jetzt mal, wenn ich aus der Praxis der Lebensversicherung dann spreche, Berufsunfähigkeit, das Bild, wer wird berufsunfähig, ändert sich ja total von früheren Zeiten, wo es der Maurer, der Tischler war, der Rücken hatte.
Also der körperliche Verschleiß.
Exakt. Es passiert das immer mehr jüngeren Menschen mit psychologischen und psychischen Erkrankungen. Ja. Also da haben wir auch, das zeigt, dass sozusagen, glaube ich, Resilienz, sagten Sie vorhin, Resilienz in der Gesellschaft ein Riesenthema ist. dass wir diese Produktivitätsgewinne hinkriegen, ohne dass sozusagen wir Menschen uns völlig erschöpfen an der Stelle.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Faktoren, um all die Herausforderungen zu meistern, damit wir in 5 Jahren sagen können, wir haben es erfolgreich gepackt? Und was gibt Ihnen Optimismus, dass wir es packen?
5 Jahre in der Tat. Ich will nicht gerade, ob 5 Jahre eine lange oder eine kurze Zeitspanne ist, aber die Zeit wird ja immer schneller. Also ich glaube, in der Tat dieses Thema, haben wir eine klare Idee, also wenn ich jetzt mal beim Großen anfange, haben wir eine klare Idee, wie Deutschland vielleicht in 5 oder 10 Jahren aussehe, wenn ich mal da oben anfange. Und dann sind wir bereit, Probleme offen anzusprechen und konkret an den Problemen zu arbeiten. Ich glaube, das wird ein Riesenthema. Das ist ehrlicherweise nichts anderes auch für uns. Und das Dritte dazu ist, glaube ich, Kommunikation und Führung, weil einfach darauf zu warten, naja, also ich habe das einmal erzählt und alle Menschen sozusagen, die es gewohnt waren, wir müssen ja mit Gewohnheiten brechen, die wir alle haben, und einfach nur es einmal gesagt zu haben und deswegen machen alle morgen früh etwas völlig anderes, glaube ich, wäre naiv und wird nicht passieren. Was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht etwas weniger Regelsetzung und stattdessen vielleicht mehr darauf zu setzen, wie kann ich Menschen positiv incentivieren, in eine Richtung zu gehen, ohne immer noch mehr Regularien zu erlassen.
Mehr Zuversicht auch.
Ja, genau, die Zuversicht.
Mut.
Genau, und das wäre auch der Punkt, den ich jetzt als Antwort hätte für, was macht mich zuversichtlich. Viele junge Menschen, die wir bei uns in der ÖFI haben, die Lust haben anzupacken. Sie haben vorhin das Wort Verantwortungsnahme genommen. Finde ich in der Tat wichtig, die einen Gestaltungswillen haben und die in der Tat sehr positiv rangehen und die mit Feuer für ihre Themen einstehen. Das macht mich total zuversichtlich. Wenn ich auf meinen Sohn gucke, sozusagen, wie der sich entwickelt, das macht mich zuversichtlich, wie der sein Leben in die Hand nimmt, was der macht. Also auch im familiären Umfeld ist das wirklich toll zu sehen. Und da gibt es schon positive Beispiele. Und wir haben eigentlich so viel selbst in der Hand, glaube ich, wir dürfen nur die Zeit nicht verpassen. Das ist ein bisschen das Thema und das ist vielleicht können wir dann einen kleinen Beitrag über unser Gespräch hier zu leisten.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführung, für Ihre Einschätzung. Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.